Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 77 von Flutlicht an. Ich spreche heute mit einem, der die Fanarbeit in- und auswendig kennt, weil, das unterstelle ich jetzt zumindest mal, er das eigene Fansein als mehr begreift als 90 Minuten im Blog. Was wiederum die Wurzeln seiner eigenen Fanliebe angeht, erlebt er gerade harte Zeiten und im Job ist ehrlicherweise auch ordentlich was los. Hier, um das alles mit mir zu entwirren, ist Patrick Arnold von der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW. Hallo, lieber Patrick.
Hallo liebe Mara, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch total und bevor wir in Sachen Verein vielleicht den Schleier lüften, wo du da mal herkommst, dein Job gehört ja glaube ich wie meiner auch zu denen, wo Leute so ein bisschen sagen, hö, können wir da überhaupt noch Fan bleiben. Was passiert denn in der Herzgegend, die für Fußball zuständig ist, wenn ich dir momentan die Frage nach dem Lauf der Dinge deines Vereins stelle?
Ja, da bin ich so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite versucht man natürlich immer eine professionelle Distanz zu haben zu solchen Prozessen. Aber ich sag mal, das Umfeld von meinem Lieblingsverein, Schalke 04, ist ja auch immer besonders emotional. Und genau, das verfolge ich in der Tat immer noch auch zum Teil live vor Ort. Mit Sicherheit nicht mehr bei jedem Spiel und auch die Auswärtsspiele. Die klemme ich mir häufig und ja, aber es ist auf jeden Fall schwierig. Schalke 04 hat sich ja offiziell noch nicht zu 100% gerettet, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus und ja, ich glaube, das bedarf jetzt einer langen Aufbauarbeit, um den Verein dahin zu führen, wo er hingehört, ins internationale Geschäft.
Oh ja, okay, ja. Das dauert auf jeden Fall ein bisschen, das prophezei ich auch mal. Genau, du hast den Schleier dann jetzt direkt schon mitgelüftet, also es sind die Schalker und es ist schon so, ne, dass es gerade in so Crunch Times der Saison schwierig ist, sich komplett zu lösen. Man kann es nicht einfach zu den Akten legen und sagen, ach, ich mache jetzt Job ist Job und Verein ist Verein, sondern irgendwas macht es schon weiter mit einem, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich gerade für den Bereich, in dem ich beruflich arbeite, sozialpädagogische Fanprojektarbeit, und da habe ich auch diese Fanbetreuungsthemen im Allgemeinen so ein bisschen im Blick, habe ich immer das Gefühl, wow, da ist Schalke 04, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und auch wie sich der Verein gesellschaftspolitisch positioniert, bin ich eigentlich immer auch sehr glücklich. Ja, das Sportliche passt jetzt nicht, da habe ich aber auch keinen Einfluss drauf. Und das kann ich trotzdem auch irgendwie ganz gut aushalten. Also es kommt, wie es kommt, Spieler gehen, aber meine Schalker bleibt man ja. Mhm. Und das habe ich mir auch nicht selber ausgesucht, sondern das hat mein Opa mir ja irgendwie so ein bisschen übergeben und von daher, ich kann das ganz gut aushalten.
Das ist doch gut zu hören. Du hast ja quasi den Marsch durch die Systeme hinter dir, also Leiter des Fanprojekts, sprich Arbeit unabhängig vom Verein, dann aber eben auch Fanbeauftragter und Leiter der Fanabteilung bei Schalke 04 und wiederum nach ein paar Jahren als Dozent bzw. Lehrbeauftragter an der Ruhr-Uni in Bochum und der FH Dortmund bist du seit eben 2015 Geschäftsführer der LAG. Kannst du für die HörerInnen mal so ein bisschen nachvollziehen, wie sich der Berufsweg bei dir so entwickelt hat?
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich habe soziale Arbeit studiert, hier in Bochum an der Evangelischen Fachhochschule hieß das damals. Und dann habe ich 2003 mein Praktikum gemacht im Schalker Fanprojekt. Mhm. Und habe soziale Arbeit und Sozialpädagogik studiert. Und damals gab es immer noch auch dieses Damoklesschwert, das ist der Weg in die Arbeitslosigkeit. Und da hab ich auch so ein bisschen Angst vorgehabt. Dann kam nach der Beendigung des Studiums dann das Angebot im Schalker Fanprojekt. Damals war da eine Stelle vakant zu arbeiten. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und war das, glaube ich, im Nachhinein auch eine gute Entscheidung für mich. Und 2011, damals hat die DFL die Lizenzierungsverordnung angepasst. Und bei den Vereinen kam es dann dazu, dass die Vereine es vorgeschrieben bekommen haben, professionelle Fanbetreuungsstrukturen zu entwickeln und auch beim Verein, also AnsprechpartnerInnen, vorzuhalten, wobei das brauche ich gar nicht gendern, weil das waren damals fast nur Männer. Aber es gab auch Ausnahmen, HSV und Bremen, bestimmt auch noch einige andere. Und so bin ich dann aufgrund der Kontakte und weil ich mich ja damals in dem Feld irgendwie auch bewegt habe, gefragt worden, ob ich da Lust zu habe und habe das dann auch gemacht. Das war auf jeden Fall eine interessante Herausforderung und rückblickend würde ich sagen, habe ich da auch viel gelernt. Allerdings habe ich da gar nicht so als Sozialarbeiter direkt gearbeitet und das, genau, da hatte ich dann irgendwann auch wieder Lust zu. Die LAG-Fanprojekte NRW ist dann damals gegründet worden vor knapp 10 Jahren und dann hat man mich gefragt, ob ich das machen würde und dann habe ich mich dazu entschieden und das hat sich bis dato eigentlich auch als gute Idee herausgestellt und macht mir nach wie vor Spaß.
Und wie passen die Lehraufträge da rein? Was hast du da genau gemacht?
Ja, das kam dann eigentlich durch das Engagement hier bei der LAG verbunden mit der Meldestelle für Diskriminierung im Fußball zustande. Da sind wir eine Kooperation eingegangen mit der Ruhr-Universität Bochum. Da hatten wir einen Doktor kennengelernt vom Lehrstuhl für Sozialwissenschaften und haben uns dann wechselseitig zu diesen Themen ausgetauscht. Und als dann die Meldestelle an den Start gegangen ist, gab es ein Begleitseminar. Das war immer über 2 Semester. Und das habe ich dann in Kooperation mit dem David Berchem, so heißt der Dr. David Berchem, durchgeführt. Und genau, da haben wir insgesamt 6 Semester zusammen immer freitags morgens um 10 eine Lehrveranstaltung gehabt. Wir haben den Schwerpunkt jetzt thematisch ein bisschen verändert. Damals haben wir ganz allgemein über Diskriminierung im Fußball gesprochen. Das hat sich dann später nochmal verändert Richtung Antisemitismus im Fußball und türkischem Ultranationalismus im Fußball. Und der David macht das auch aufgrund der fehlenden Ressourcen bei mir alleine. Und genau, an der FH Dortmund gab es dann auch die Möglichkeit, quasi das Angebot Diskriminierung im Fußball, ja, das vielleicht auch so ein bisschen eine Leerstelle ist in der Ausbildung an den Hochschulen, da zu thematisieren über den Joachim Kotthaus. Und genau, dann haben wir da auch einmal in einem Semester einen Lehrauftrag oder hatte ich da einen Lehrauftrag und das war auch ein super spannendes Feld, mit den StudentInnen da zu arbeiten, die verschiedenen Perspektiven da zu vereinen. Und für mich auch nochmal beruflich irgendwie so eine Herausforderung, auch wenn jetzt ein Lehrauftrag ja eine spannende Tätigkeit ist, aber mit Sicherheit auch nicht zu vergleichen ist mit dem, was ProfessorInnen oder festangestellte DozentInnen an den Hochschulen und Universitäten abliefern. Aber für mich war es nochmal ein spannender Einblick und auch so zum Netzwerken dann für die LRG-Fan-Projekte, glaube ich, eine coole Zeit.
Sehr schön. Zur Meldestelle kommen wir auf jeden Fall nachher auch noch. Erstmal die Frage: Es gibt ja die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fernprojekte, also die BAG, und es gibt eben bei euch in Nordrhein-Westfalen die LAG. Wieso habt ihr euch entschieden, diesen eigenen Landesverband zu gründen? Also auch wenn du natürlich ja dann eben nach der Gründung angesprochen wurdest, aber was ist die Idee dahinter, die LAG zu haben?
Ja, also das ist gar kein anderes Modell als die BRG, sondern also die BRG, wie du richtigerweise gesagt hast, ist ja die bundesweite berufspolitische Vereinigung und hier in NRW haben wir eine ziemlich hohe Dichte an Fußballverein und auch an relevanten Fanszenen. Darüber hinaus ist Nordrhein-Westfalen natürlich auch ein Bundesland der kurzen Wege. Und genau, wir erfahren hier als sozialpädagogische Fanprojekte in NRW eine unwahrscheinliche Unterstützung auch durch die Landespolitik. Das fördernde Jugendministerium steht also sehr stark für die Interessen der sozialpädagogischen Fanprojekte ein. Da gab es immer einen guten Austausch, wechselseitig. Und ja, da ist dann irgendwann die Idee gereift, eine Landesarbeitsgemeinschaft zu gründen. Das gibt es ja in ganz, ganz vielen anderen berufspolitischen Zusammenschlüssen auch, dass man diese Struktur auf der Bundesebene hat und dann nochmal eine Struktur auf Landesebene. Und da gibt es ja hier beispielsweise auch die LRG, mobile Jugendarbeit, Streetwork. Und genau, da sind wir in NRW gut aufgestellt. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass es diese Struktur dann hier auch nochmal eingerichtet worden ist. Als LRG-Fanprojekte sind wir freier Träger der Jugendhilfe, werden zu 100% aus Landesfördermitteln bezahlt. Und ich bin jetzt hier quasi als Referent oder als Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft angestellt und bin somit quasi Dienstleister der 16 Fanprojekte in NRW.
Und du hast das Thema mit der sozialpädagogischen Fanarbeit in den Fanprojekten schon angesprochen. Kannst du vielleicht für die HörerInnen, die sich darunter bisher so gar nichts vorstellen können, weil die Erfahrung macht man, finde ich, immer wieder, dass Leute auch das Thema Fanprojekt und Fanbeauftragte und was da wo angesiedelt ist und so gar nicht so genau auseinanderhalten können, wenn sie eben von außen drauf schauen. Also diese sozialpädagogische Fanarbeit im Fanprojekt, was hat es damit genau auf sich? Was sind da Schwerpunkte? Was kommen da für Jugendliche? Was können sich die HörerInnen darunter vorstellen?
Genau, also die sozialpädagogische Fanprojektarbeit hat ihren Ursprung Anfang der 80er Jahre. Damals waren das noch studentische Bewegungen auf Vorfälle, Gewaltvorfälle, die es damals in Fankurven gab. Das Netzwerk hat sich dann immer weiter professionalisiert und ich sage mal, ein zentraler Punkt dafür ist, glaube ich, die Verabschiedung des nationalen Konzeptes Sport und Sicherheit 92-93. Das ist dann, glaube ich, so der Punkt, in dem sozialpädagogische Fanarbeit institutionalisiert wird und auch maßgeblich dann von der Politik unterstützt wird. Und als sozialpädagogische Fanprojekte sind wir Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, unsere Arbeitsgrundlage ist das SGB VIII, ehemals KJHG, Kinder- und Jugendhilfegesetz. Und da sind wir quasi angehalten, Unterstützungsangebote durchzuführen für Jugendliche und junge Erwachsene, in unserem Fall Fußballfans oder fußballaffine Leute. Das Angebot richtet sich natürlich häufig an Jugendliche, die zum Teil auch eine hohe Gewaltaffinität haben. Also zentraler Aspekt der Fanprojektarbeit ist, glaube ich, Abbau von Gewalt, Gewaltprävention und Abbau von extremistischen Orientierung. Das heißt aber nicht, dass wir als Fanprojekte uns ausschließlich mit gewalttätigen Fußballfans beschäftigen, sondern dass wir natürlich auch gucken, was für Bedarfe haben Jugendliche eigentlich, die ins Fußballstadion gehen. Und das sind häufig auch familiäre Probleme, schulische Probleme, Probleme am Arbeitsplatz, Jobsuche, Schulden, Betäubungsmittelkonsum. Und genau, der Aufgabenbereich ist relativ vielfältig und wird auch von den Standorten unterschiedlich interpretiert. Einige haben ihre Schwerpunkte vielleicht in der Bildungsarbeit und andere sind ganz, ganz eng angebunden an Fanszenen. Und ja, da sind wir also grundsätzlich alle gleich aufgestellt, aber arbeiten dann mit verschiedenen Schwerpunkten standortabhängig.
Kann man.
Und das grenzt sich, Entschuldigung,
Nee,
ja.
sag gern.
Und das grenzt sich natürlich von der Arbeit der Fanbeauftragten dahin ab, dass die Fanbeauftragten, glaube ich, für alle AnsprechpartnerInnen des Vereins ansprechbar sind und da der sozialpädagogische Aspekt vielleicht nicht so im Vordergrund steht, sondern dass es eher ein Serviceangebot ist des Vereins. Häufig aber auch, gerade wenn es darum geht, die Bedarfe von Jugendlichen zu treffen, dann aber auch in Abstimmung mit dem Fanprojekt. Es hat da in der Vergangenheit auch so ein Dokument ist gemeinsam entwickelt worden zwischen Fanprojekten und Fanbeauftragten, damals unter Beteiligung der KOS und DFB und DFL. Und genau, dass die Arbeit im besten Fall am Standort in einer gemeinsamen Abstimmung stattfindet. Und ich glaube, für NRW kann ich ja hier nur sprechen, dass es an vielen Standorten eigentlich auch ganz gut funktioniert.
KOS, für alle, die es nicht wissen, ist wiederum die Koordinationsstelle Fanprojekte. Und was natürlich auch immer noch wichtig ist, zu wissen für Leute, die da nicht so tief drin stecken, die Fanprojekte sind im Gegensatz natürlich zu den Fanbeauftragten eben unabhängig von den Vereinen. Ne? Auch wenn sie immer gedanklich angedockt sind an einen Verein, gibt es eben den sehr, sehr wichtigen Punkt der Unabhängigkeit.
Genau, das ist so eine Diskrepanz, die man häufig erklären muss. Auf der einen Seite denken die Leute oft, es ist ein Angebot vom Verein. Und auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz viele Leute, die denken, als Mitarbeiter in einem sozialpädagogischen Fanprojekt bin ich Fußballfan. Und da muss man natürlich sagen, wir sind vielleicht auch Fußballfans, aber wir sind nicht als Fußballfans im Feld unterwegs, sondern als professionelle Akteure der sozialen Arbeit.
Trotzdem, das hast du ja am Anfang schon gesagt, hast du natürlich eine Fangeschichte. Und häufig ist es ja so, ist dann meine Beobachtung, dass sich in diesem Fansein irgendwann so die Erkenntnis eben entwickelt, dass man das nicht nur beschränkt sieht auf diese 90 Minuten im Stadion, sondern dass man darüber hinaus eben ein Engagement entwickelt. Würdest du das für dich auch so unterschreiben? Also gab es bei dir so einen Punkt, wo du gemerkt hast, du möchtest im Fußball irgendwie auch anders tätig sein, aber eben über so eine private Fanleidenschaft hinaus?
Ja, ich glaube, dass das eher ein schleichender Prozess war und dass man dann natürlich immer mehr Leute auch kennengelernt hat, wenn man auch Fußballfan ist und dann Heimspiele begleitet, irgendwann auch anfängt, Auswärtsspiele zu begleiten, dann geht das ja einher mit einem relativ hohen Planungsaufwand, irgendwann und dann lernt man halt immer mehr Akteure kennen und ja, singt vielleicht Fangesänge, die ja dann auch in Teilen politisch sind und fängt dann einfach an, über so eine Mitgliedschaft bei seinem Lieblingsverein auch darüber nachzudenken, ja, was heißt das eigentlich und wo wird vielleicht Engagement auch benötigt, nicht nur in der Kurve, sondern auch in Vereinsstrukturen. Der Verein, von dem ich jetzt Anhänger bin, Schalke 04, ist ja einer der wenigen eingetragenen Vereine noch im Profifußball und da finde ich das schon wirklich bemerkenswert, was Fans da für ein ehrenamtliches Engagement leisten, damit das auch so bleibt. Und ich hoffe natürlich auch jetzt, gerade wo der Verein in der Krise ist und wo es viele Stimmen gibt, Clement Tönnies muss zurückkommen und wir müssen uns irgendwie frisches Geld besorgen von InvestorInnen oder von wem auch immer, dass da dann wirklich Leute auch da sind und dieses Gut des eingetragenen Vereins ja auch verteidigen. Denn ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ein eingetragener Verein gehört dann auch der Allgemeinheit, mindestens den MitgliederInnen. Und wenn dann, ich sag mal, so Rechtsformänderungen stattfinden, dann ist das immer irgendwie so eine Umwandlung von Gemeinwesen in Privateigentum. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Und da finde ich es wichtig, dass Fans dann auch einen Beitrag leisten, das zu schützen. Und ja, ich finde, das macht für mich so ein Engagement im Fußball aus, da Teil zu sein, ein Stück weiter auch dann Teil von Schalke 04 zu sein, auch wenn das natürlich heute andere Leute viel intensiver leben. Aber das ist ja dann auch so die Möglichkeit, die jeder hat. In seiner Lebensphase bringt man das ein, was man gerade einbringen kann. Und so würde ich Fan sein interpretieren.
Ist immer ganz spannend, ne, wenn es dann ums Geld geht und dann, wie du sagst, Leute plötzlich auf die Idee kommen, hey, wieso holen wir nicht Clemens Tönnies zurück, als hätte es nicht gute Gründe dafür gegeben, dass der Mann eben nicht mehr da ist. Und hier unterhalten sich ja jetzt heute tatsächlich zwei, deren Vereine noch eingetragen
Ja,
sind.
stimmt. Herzlichen
Und
Glückwunsch.
ja,
Ja,
genau,
du auch. Ja,
dir
Mainz
auch.
05. Cool. Ja.
Es sind immer spannende Gespräche, wenn man Leuten, die sich eben inhaltlich wenig damit auseinandersetzen, erklären muss, warum das eine gute Sache ist. Ich bin sicher, davon hast du auch schon einige geführt. Du hast das vorhin angesprochen, du bist eben studierter Sozialpädagoge, du hast aber außerdem an der Universität St. Gallen Sportmanagement studiert und du hast wirklich eine Vielzahl von Zusatzausbildungen, Zertifikaten und so weiter gemacht, wie zum Beispiel Rassismus- und Rechtsextremismus-Präventionstrainer und den Fairplay-Fußballtrainer. Du hast vorhin schon gesagt, manche Sachen ergeben sich einfach irgendwie so Step für Step. War das da auch so oder hattest du für dich so das Bedürfnis, eben in bestimmten Themen auch noch, ich sag mal, sattelfester zu sein, dann auch in der Argumentation oder in dem, wie du auch Jugendlichen eben weiterhelfen kannst?
Ja, also ich verfolge ja die Theorie des lebenslangen Lernens. Also mir persönlich wäre das, glaube ich, auch zu langweilig, irgendwann zu sagen, ich habe 2007 einen Studienabschluss irgendwie erreicht. Weil ich meine, es tut sich ja in allen gesellschaftlichen Bereichen, geht eine Entwicklung ja immer weiter. Ich meine, der Fußball hat sich weiterentwickelt in verschiedene Richtungen. Fankultur verändert sich oder unterliegt gewissen Veränderungen. Und für mich war es irgendwie immer wichtig, oder habe mich persönlich dafür interessiert, ja, was verändert sich auch im Bereich der sozialen Arbeit. Und mich hat dann irgendwann mit Sicherheit auch durch den Beruf, aber auch persönlich nochmal interessiert, ja, wie kann ich eigentlich Gesellschaft so organisieren, dass sie für alle irgendwie auch gleich ist und marginalisierte Gruppen irgendwie zu integrieren, also allgemein diese Ausbildung im Bereich Antirassismus, Antigewalt, das treibt mich heute noch an und deswegen gucke ich auch immer nach wie vor heute noch, was gibt's für Beiträge, wo kann ich selber mir noch aktuelles Wissen irgendwie aneignen, zum einen für mich persönlich als Mensch, aber natürlich auch zum anderen, weil ich hier bei der LRG Fanprojekte arbeite und dann natürlich auch immer darauf achten möchte, dass wir hier auf Grundlage der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse arbeiten, denn es geht ja auch darum, ja, zum einen die Interessen der Jugendlichen, jungen erwachsenen Fußballfans dann auch im Netzwerk zu vertreten und da auch Rechte einzufordern. Aber darüber hinaus möchte ich natürlich auch die sozialpädagogischen Fanprojekte hier auf Landesebene positionieren und dafür eine angemessene Wahrnehmung sorgen.
Und kannst du mal erklären, warum aus deiner Sicht eben auch ja so große gesellschaftliche Themengebiete, die nicht unkompliziert sind, wie eben Antirassismusarbeit und auch das Thema Rechtsextremismus, sich im Fußballkontext tatsächlich gut anpacken und ich sag mal bearbeiten lassen?
Ja, ich glaube mal, die lassen sich ganz gut bearbeiten und die werden angepackt, weil ein Bedarf da ist. Also es gibt ja häufig die Theorie, der Fußball sei ein Spiegelbild der Gesellschaft, aber ich verfolge da eher die Theorie, dass der Fußball eher ein Brennglas der Gesellschaft ist, denn viele gesellschaftliche Prozesse äußern sich im Fußball dann doch noch mal viel deutlicher. Und ich finde, man kann auch beobachten, dass die Diskursverschiebung, die ja spätestens 2015 ja, durch Akteure wie die AfD gesellschaftlich eingeleitet worden ist, dass man das auch im Fußball beobachtet. Auch da hat sich aus meiner Perspektive die Grenze des Sagbaren nochmal ganz deutlich verschoben. Und ja, da habe ich mich immer gefragt, ist das jetzt eigentlich meine subjektive Wahrnehmung oder worüber reden wir hier? Und aus dieser Gemengelage haben wir dann eigentlich auch das Konzept der Meldestelle für Diskriminierung im Fußball entwickelt, weil wir immer gefragt worden sind, ja, was gibt es denn für Vorfälle, Rechtsextremismus, Sexismus oder wir sind gefragt worden, gibt es Antisemitismus im Fußball überhaupt oder kreiert ihr dieses Phänomen, um eure Arbeitsplätze abzusichern? Und genau, solange der Fußball, die Fankurven da immer noch Vorfälle erzeugen, ist es, glaube ich, auch ein Bedarf, sich da zu positionieren. Und Fanprojekte haben natürlich auch den Auftrag, Bildungsarbeit zu leisten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und wenn wir dann auch den Fußball gucken, wie er so organisiert ist in seiner ganzen Männlichkeit, in der Organisationsstruktur, aber auch Teile von Fanszene sind ja sehr, sehr männlich dominiert. Und wenn wir dann auch gucken, wie Meinungen entstehen im Fußball, dann stellen wir häufig fest, ja, dass männliche Interessen da überwiegen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da als Fanprojekt auch ein Angebot zu machen, vielleicht auch ein Gegenmodell anzubieten, als ausschließlich dieses Role Model eines Fußballfans, der männlich ist, der dominant ist, der körperlich gestählt ist und vielleicht auch Leuten, ja, die sich von solchen Attitüden gar nicht angesprochen fühlen, denen vielleicht auch eine Heimat zu geben, die zu unterstützen, Raum zur Verfügung zu stellen, damit die sich entfalten können, damit die Interessen vielleicht auch gehört werden, diese Interessen dann möglicherweise auch zu übersetzen in andere Bereiche des Netzwerks. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe oder kann eine Aufgabe sein von sozialpädagogischer Fanarbeit und da möchten wir einen Beitrag auch leisten.
Du hast die Meldestelle jetzt gerade angesprochen, also ausgesprochen Meldestelle für Diskriminierung im Fußball in NRW, die ihr eben etabliert habt. Kannst du mal ein bisschen erläutern, wie das funktioniert? Und vor allen Dingen, weil mein Gefühl ist, dass Leute bei dem Wort Meldestelle auch immer so ein bisschen Angst haben, das könnte irgendwie was mit einer Blockwartmentalität zu tun haben, was ja eben genau nicht der Fall ist. Wie ist die Meldestelle gedacht? Wie ist die angelegt?
Ja, also der Ursprung Ursprung der Meldestelle liegt eigentlich darin, das habe ich gerade schon versucht zu erklären, dass wir mitbekommen haben, dass es im Fußball doch auch relativ viel Diskriminierung ist. Und wir sind im Fußball in vielen Bereichen ja sehr täterorientiert. Wir sprechen häufig über Gewalt. Und dann gucken in Deutschland alle auf den Täter. Und ich glaube, eine Aufgabe von sozialpädagogischer FEM-Projektarbeit muss es auch sein, die Betroffenen in den Fokus zu nehmen. Und gerade hinsichtlich Diskriminierung sehen wir da noch einen sehr, sehr großen Bedarf. Das liegt vielleicht auch häufig daran, dass Vorfälle keine strafrechtliche Relevanz haben. Und natürlich, dass vielleicht auch Leute, die in Entscheidungsfunktionen sitzen im Fußball, Diskriminierung gar nicht als solche wahrnehmen oder diese bagatellisieren und abtun als Quatsch, als woke oder als unmännlich. Und die Meldestelle geht dann darauf zurück, dass wir gesagt haben, um das Problem eigentlich zu beschreiben, fachlich, müssen wir eigentlich erstmal gucken, was gibt's da so für Vorfälle? Und haben dann überlegt, dass wir das natürlich eigentlich nur begründen können, wenn wir auch evidenzbasierte Daten haben. Und ja, deswegen haben wir gesagt, wir würden ganz gerne im Rahmen einer Meldestelle anonym, das ist für uns ganz, ganz wichtig, wir interessieren uns nicht für die TäterInnen, sondern anonym Daten erfassen und die dann eben auswerten. In Kooperation mit der Ruhr-Uni Bochum machen wir das hier. Und da haben wir dann dieses Konzept Meldestelle hier auf den Weg gebracht und ja, hoffen natürlich da einen Beitrag leisten zu können, um zu gucken, wo hat der Fußball möglicherweise Bedarfe oder wo sind möglicherweise Bedarfe von Personengruppen, die wir so gar nicht wahrnehmen. Und wir haben mittlerweile bei der Meldestelle, es gibt jetzt quasi das Angebot zur Meldung knapp 2 Jahre, haben wir ungefähr, oder wir gehen auf 2000 Meldungen zu. Das betrifft natürlich nur den Bereich Nordrhein-Westfalen. Aber wir wissen natürlich auch, dass das ein minimales Hellfeld nur ist. Also das Dunkelfeld ist um ein Vielfaches größer. Und wir beschränken uns mit den Meldungen ja auch nicht nur auf den Profifußball, sondern wir haben natürlich auch den Bereich des Amateurfußballs involviert und auch die sozialen Medien, von denen wir ausgehen, dass die in einem großen Maße dazu beitragen, ja, dass Leute sich diskriminierend äußern, diskriminierend betätigen. Und ja, gerade wenn wir uns diese Diskussion um TikTok angucken, was das wirklich auch für einen Einfluss hat auf Jugendliche, oder wenn wir uns Kommentarfunktionen bei Instagram unter Posts von Fußballvereinen angucken, dann weiß man eigentlich immer schon ziemlich früh, was entstehen da jetzt für Diskussionen. Und ja, weil einige Vereine mit Sicherheit auch nicht so aufgestellt sind wie Schalke 04 und Borussia Dortmund, um jetzt mal 2 Beispiele zu nennen, wo wirklich auch viel getan wird im gesellschaftspolitischen Bereich, haben wir natürlich auch Bereiche, wie jetzt Alemannia Aachen gibt es aktuell eine Diskussion um Teile der Fanszene. Und genau, das ich will jetzt damit diesen Aufstieg gar nicht irgendwie schmälern, sondern bin wirklich begeistert, was da am Standort entstanden ist. Aber mit der Meldestelle für Diskriminierung im Fußball haben wir dann auch nochmal eine Möglichkeit, andere Mechanismen nochmal sichtbar zu machen.
Und du hast das gerade schon angesprochen, es gibt eben die Möglichkeit, diskriminierende Vorfälle sowohl im Profi- als auch im Amateurinnenfußball zu melden. Gibt es da schon so Erkenntnisse, was Gemeinsamkeiten, aber vielleicht auch Unterschiede in den Vorfällen angeht, je nachdem, ob es im Profi- oder im Amateurinnenbereich ist, oder ähnelt sich das sehr?
Also der größte Unterschied ist, dass, ich sag mal, die Vorfälle, die wir im Profifußball haben, eigentlich aus dem Fanbereich kommen oder struktureller Natur sind. Und im Amateurfußball sind das natürlich die spielenden AkteurInnen untereinander. Ich glaube, ich braucht da AkteurInnen auch nicht gendern. Gerade im Amateurfußball ist das, glaube ich, auch ein Problem von Männlichkeit. Aber das sind dann eben Spieler, die untereinander Schwierigkeiten haben. Das Fanaufkommen ist da doch sehr gering. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, nachdem wir die Erhebung gestartet haben, dass es noch ein relativ unerforschten Bereich ist. Das ist der Bereich des türkischen Ultranationalismus. Da wird gerade der Amateurfußball auch massiv genutzt, um junge Leute anzuwerben. Und ja, da haben wir dann jetzt auch noch ein Ergänzungsprojekt quasi auf den Weg gebracht. Graue Wölfe im Fußball, türkischer Ultranationalismus. Das ist, glaube ich, ein Bereich, der relativ wenig erforscht ist. Und da versuchen wir mit der Meldestelle für Diskriminierung im Fußball immer wieder noch einen Beitrag auch zu leisten, das Hellfeld dazu vergrößern, auch vielleicht ein bisschen Druck zu erzeugen auf Fußballverbände, auf Bundes- und Landesebene. Und ja, ich sag mal, in dem Bereich sind wir da unterwegs.
Das verlinken wir natürlich alles auch in den Shownotes, damit sich die HörerInnen das im Nachgang des Podcasts in Ruhe anschauen können. Was mich mal noch interessieren würde, es hält sich ja bei einigen so sehr hartnäckig die Auffassung, im Fußball müsste sozusagen alles erlaubt sein. Dann mit so einem theoretischen Unterbau, wenn die Leute sich da abreagieren, sind sie hinterher, ich sag mal, wieder alltagsfähig. Was entgegnest du, wenn dir jemand mit so einer in Anführungszeichen Argumentation kommt?
Ja, das ist ja eigentlich das erste Zeichen dafür, wie groß der Bedarf eigentlich ist, im Fußball was zu machen. Also das sind ja meistens Männer, die diese, das kann man ja nicht Argumente nennen, sondern es soll alles so bleiben, wie es ist. Das zeigt eigentlich, wie anfällig der Fußball ist in dem Bereich. Also gerade hinsichtlich sexistischer Vorfälle stellen wir fest, dass Sexismus im Fußball, im Profifußball wie im Amateurfußball ja, nach wie vor ein virulentes Problem ist. Ungefähr ein Drittel aller Meldungen, die wir haben, beschäftigen oder beziehen sich auf dieses Thema. Das geht von Meinungsäußerungen bis zu sexuellen Übergriffen, über Aufkleber, über Gesänge. Und ich sag mal, da tragen wir natürlich auch als männliche Stadionbesucher alle dazu bei, ja, dass da irgendwie dieser Nährboden scheinbar für solche Aussagen oder solche Verhaltensweisen da ist. Und ich glaube, da braucht es einfach Vorbilder, die sich da positionieren. Da braucht es aber auch Handlungen, da braucht es Kampagnen, braucht es ein Widersprechen. Und ja, ich sag mal, die Grundlage wollen wir mit der Meldestelle bieten. Wir treten natürlich auch in den direkten Austausch. Wir bieten beispielsweise diskriminierungssensible Stadionführung an, auch im Profifußball bei Schalke und beim VfL Bochum haben wir das durchgeführt. Und das hat wider Erwarten auf sehr viel Interesse gezielt. Und wir hatten da wirklich Stadionrundgänge mit 50, 60 TeilnehmerInnen, und wir haben dann festgestellt, wenn die Leute dann erstmal von ihren Erfahrungen berichten, wie groß dieses Problem ist.
Ja.
Aber wie gesagt, das betrifft ja nicht nur Sexismus. Wir haben natürlich auch rassistische Vorfälle. Queerfeindlichkeit ist, glaube ich, auch nach wie vor im Fußball ein ganz, ganz großes Problem. Immer wieder werden queerfeindliche Beleidigungen benutzt, um das Gegenüber herabzuwerten. Und da gibt es ganz, ganz hohe Zustimmung. Und da sind wir, glaube ich, alle gefragt, da einen Beitrag zu leisten. Wenn wir dann weitergehen, Antisemitismus, Ableismus, Schrägstrich Behindertenfeindlichkeit, das sind alles virulente Probleme. Wenn man sich damit beschäftigt, dann findet man da auch sehr schnell Vorfälle. Und wenn ich jetzt mich einer Personengruppe zugehörig fühlen würde oder beispielsweise ein queerer Fanclub wäre, dann wäre es, glaube ich, auch eine echte Herausforderung, im Fußballstadion zu stehen. Ich sag mal, wenn die größtmögliche Beleidigung des Gegners mit der sexuellen Orientierung zu tun hat. Und das müssen wir, glaube ich, thematisieren. Und das müssen sich dann auch die Leute gefallen lassen, die sich den Fußball eben anders wünschen. Ich sehe da auch ja, jetzt irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr langer Prozess sein wird, da wirklich Gesellschaft oder StadionbesucherInnen zu verändern. Aber ich glaube, wenn man das nicht beginnt, dann wird sich eben auch nichts ändern. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich da auch in den Wind stellt und auch Angebote macht, anders zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, neben der Arbeit natürlich, die ihr auch macht, ist ein wichtiges Projekt zuletzt eben Sprachkick gewesen. Mit der Dani Wurps habe ich hier auch ja schon vor einigen Jahren sogar gesprochen, aber wo es eben darum geht, warum sind bestimmte Aussprüche eben diskriminierend und problematisch. Und die Leute lachen immer, wenn ich das sage, aber manchmal denke ich, man bräuchte auch so ein Mini-Handbuch Fluchen im Stadion, wo man einfach mal zusammenfasst, was sind eigentlich, also niemand sagt ja, dass man nicht fluchen und schimpfen darf, aber es muss eben funktionieren, ohne andere zu diskriminieren oder abzuwerten. Und vielleicht muss man einfach mal das sammeln, was dann tatsächlich auch funktioniert.
Ja, da wäre ich auf jeden Fall oder wären wir auch auf jeden Fall dabei. Ich meine, wir wollen den Leuten ja nicht den Spaß am Fußball nehmen, sondern wir wollen eigentlich nur, dass alle gleichermaßen Spaß am Fußball
Ja.
haben können. Und du hast ja schon die Projekte von Kick-In oder auch der BBAG angesprochen. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere AkteurInnen im Fußball, die da wichtige Beiträge leisten. Also wenn ich jetzt anfangen würde, das aufzuzählen, dann würde ich, glaube ich, jemand wahrscheinlich vergessen. Aber ich glaube auch zusammen eins, das Projekt von Maccabi
Ja.
Deutschland oder die Kofas, da gibt es so viele Akteure mittlerweile, die da wichtige Beiträge ins Netzwerk einspeisen. Und ja, also es wird, glaube ich, irgendwann schwieriger, im Fußballstadion sich sexistisch zu äußern, hoffentlich.
Ja, genau, hoffentlich. Und etliche der AkteurInnen haben wir hier auch schon zu Besuch gehabt und die, die uns noch fehlen, die werden hoffentlich dann in der nächsten Saison folgen. Ein großes Thema rund um die Fanprojekte, was zuletzt auch eine Medienöffentlichkeit erfahren hat, das ist ja so ein bisschen der Fluch der guten Tat. Wenn alles super läuft für die Fanprojekte, dann stehen sie deutlich weniger im Fokus, als wenn es A mit den Fans und B aber auch für die Arbeit der Fanprojekte selbst eben Schwierigkeiten gibt, ist das Thema Zeugnisverweigerungsrecht. Da gab es zuletzt am Standort Karlsruhe einen Vorfall, der große Wellen geschlagen hat, in ja, Zusammenspiel mit der Polizei. Das ist also das eine, der Vorfall selbst, und das andere eben, dass das die ganze Thematik Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit dadurch jetzt zuletzt eine hohe Aufmerksamkeit erfahren hat. Kannst du das für die HörerInnen vielleicht mal aufdröseln? Was steckt da genau für euch und für eure Arbeit an Problematik drin?
Ja, die Herausforderung ist ja eigentlich die, dass unsere Fachkräfte ja, ich sag mal, in einem Feld unterwegs sind, wo es immer wieder auch zu Grenzüberschreitungen kommt. Und ich glaube, dass es da im Fußball und auch im Fanbereich immer wieder zu Grenzüberschreitungen kommt, hat ja auch eine lange Tradition. Damit will ich das nicht gutheißen, aber zuerst mal will ich das auf jeden Fall so akzeptieren, wie die Situation einfach ist. Und auf der einen Seite gibt es die Strafverfolgungsbehörden. Die sind, glaube ich, im Fußball gut ausgestattet. Zumindest haben sie ein deutlich mehr Personal als sozialpädagogische Fanprojekte. Und das macht wahrscheinlich auch Sinn. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal dafür werben, dass, ich sag mal, ein anderes Konstrukt als die Strafverfolgung ja, eben sozialpädagogische Angebote sind. Und ich glaube, dass das hat auch irgendwie Berechtigung, und das macht auch Sinn, also nicht nur repressiv mit Menschen zu arbeiten, sondern auch zu gucken, ja, wo liegen vielleicht Ursachen für Verhalten oder wie kann man Verhalten auch beeinflussen. Und genau, ich will jetzt gar nicht über die Daseinsberechtigung von sozialpädagogischer Fanarbeit sprechen, will aber trotzdem nochmal meine Verwunderung darüber ausdrücken, wie die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe also dieses Angebot absolut missachtet. Und der Wahnsinn ist ja, dass in diesem Verfahren die KollegInnen ja nicht als Angestellte des Trägers Stadtjugendausschuss Karlsruhe quasi mit diesen Maßnahmen konfrontiert sind, sondern als Privatpersonen. Und ich meine, wir haben da absolut etablierte Fachleute am Standort Karlsruhe, sowie anderen Fanprojekten natürlich auch. Und im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs, also einer anerkannten Methode der sozialen Arbeit, findet da eine Aushandlung statt zwischen Teilen der Fanszene und wiederum anderen Teilen der Stadionbesucherschaft. Und das nimmt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe dann zum Anlass, die Person dann ja an ihre berufliche und ihre ja, persönliche Existenz zu bringen und da, ich sag mal, ein Arbeiten am Standort gar nicht mehr möglich zu machen, das finde ich eine absolute Nichtanerkennung des ganzen Netzwerkes. Und da bin ich schon wirklich verwundert, dass das nicht noch mehr Unterstützung erhält aus Politik oder vielleicht auch von den Fußballverbänden. Denn ich meine, die Kollegen haben ja den Auftrag, der gesetzlich ja auch abgesichert ist über das SGB VIII. Und ja, das finde ich absolut eine Nichtanerkennung unseres Angebotes. Und da wird es natürlich dann auch schwierig, Jugendliche und junge erwachsene Fußballfans, die vielleicht Probleme haben, vielleicht auch manchmal für Probleme sorgen, aber da natürlich an so Einrichtungen wie Fanprojekte zu binden. Wenn immer im Raum steht, das, was der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin weiß, wird möglicherweise in einem Strafverfahren gegen mich verwendet. Also da macht das ja insgesamt gar keinen Sinn mehr. Ich möchte aber auch gleichermaßen nochmal sagen, dass klar, sozialpädagogische Fanprojekte kein Zeugnisverweigerungsrecht haben, alle anderen in möglicherweise stattfindende Konflikte aber auch nicht. Das heißt, oft wird uns ja gesagt, ja, wir können jetzt dann möglicherweise uns nicht mit euch austauschen, weil ihr kein Zeugnisverweigerungsrecht habt. Der Typ, der neben mir in der Kurve steht, hat aber auch kein Zeugnisverweigerungsrecht. Und Fanbeauftragte haben auch kein Zeugnisverweigerungsrecht. Und das glaube ich nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das kein exklusives Problem von sozialpädagogischer Fanarbeit ist. Klar würden wir uns das wünschen, weil wir natürlich professionell handeln. Aber insgesamt ist das jetzt kein Ausschlusskriterium für Fanprojekte, sich in dem Netzwerk zu bewegen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass der Staatsanwalt in Karlsruhe da vielleicht noch mal zu einem Umdenken kommt. In der Tat glaube ich aber, dass es ein persönlicher Konflikt ist, den er da führt. Und weiß ich nicht, ob das, ich sag mal, seines Amtes angemessen ist.
Kannst du vielleicht für die HörerInnen, die die Thematik in Karlsruhe überhaupt nicht kennen, das ganz kurz mal zusammenfassen, was für eine Herausforderung das ist, vor der die Kolleginnen da gerade stehen im aktuellen Fall?
Ja, es ist jetzt so, dass also ich bin kein Experte für den Fall Karlsruhe, natürlich bekomme ich das aber mit und als Fanprojekt in NRW haben wir uns da auch sehr früh solidarisch erklärt, aber faktisch ist es jetzt so, dass es jetzt kenne ich den genauen Termini nicht, weil ich eben kein Jurist bin. Auf jeden Fall sind die KollegInnen damit konfrontiert, dass sie jetzt quasi verurteilt worden sind zu 120 Tagessätzen, damit vorbestraft sind und auch ja, zur Zahlung einer Geldstrafe aufgefordert sind, die sich im ja, fast mittleren vierstelligen Bereich bewegt. Und ich meine, das ist natürlich wäre wahrscheinlich für uns alle auch eine Herausforderung, wenn ich sage mal, für mein berufliches Handeln, was ich professionell durchgeführt habe, am Ende vorbestraft bin und dann auch noch eine mittlere vierstellige Summe irgendwie als Strafe bezahlen muss. Also da passt, glaube ich, ganz, ganz vieles nicht zusammen. Ich erlebe schon, dass der Träger des Fanprojektes da versucht, auch die Mitarbeitenden zu schützen, aber es ist jetzt so, wie es ist. Die stehen da als Privatpersonen und das wäre für mich dann möglicherweise auch ein Exit-Szenario, wo ich sagen würde, das kann alles gar nicht sein. Und das ist mit Sicherheit auch die Frage, die sich die KollegInnen da vor Ort schon mal gestellt haben. Und das ist mal der Druck, der auf denen lastet, der ist, glaube ich, immens. Am Ende können sie sich, glaube ich, gar nicht mehr auf das Angebot vor Ort fokussieren, weil sie permanent damit beschäftigt sind, dass irgendein windiger Staatsanwalt, Entschuldigung, dass ich es so sagen muss, aber es ist einfach so, da seine persönlichen Fantasien der Strafverfolgung an den KollegInnen auslebt.
Ja, und der Punkt ist eben genau das, was du angesprochen hast. Also sie haben eben sich geweigert, Inhalte aus den als vertraulich markierten Gesprächen mit den Jugendlichen eben preiszugeben. Und dieser Punkt, also einer Notwendigkeit von einem Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit, der wird, wie du auch richtig schon angesprochen hast, eben längst nicht nur im Fußballkontext, sondern auch in ganz vielen anderen Kontexten diskutiert. Ich packe da auch nochmal in die Shownotes die Homepage, wo man sich insgesamt über das Thema Zeugnisverweigerungsrecht und was da eigentlich die Idee und die Notwendigkeit dahinter ist, weiter informieren kann. Du hast es jetzt schon an mehreren Stellen so ein bisschen rausgearbeitet, Patrick, dass es ja natürlich bei allem, was man einerseits eben an Fankultur und an dem, was positiv im Stadion passiert, schätzt, eben auch die problematischen Punkte und Vorfälle gibt, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Und es hat sich ja jetzt schon so ein bisschen ja, so wie so ein Anfangsverdacht entwickelt, dass die Corona-Unterbrechung in den Stadien eher dazu beigetragen hat, dass es seitdem die Stadien eben wieder geöffnet sind, sogar rauer zugeht. Mich würde zum einen interessieren, ob ihr das auch beobachtet, und zum anderen wäre dann so die Anschlussfrage: Wie kann man vielleicht auch so eine neue Generation von Fans wiederum mitnehmen in Themen, die jetzt, ich sag mal, für Leute so deines, meines Jahrgangs inzwischen komplett selbstverständlich sind als Aufgabe im Fußball?
Ja, spannende Frage, und auch eine herausfordernde Frage. Ich glaube, dass wir alle so dieses subjektive Empfinden haben, dass vielleicht im Bereich der Fangewalt nach Corona sich wieder einiges bewegt. Und ich glaube, alle Leute, die sich irgendwie professionell damit befassen, teilen das vielleicht auch. Und wenn man so guckt, dass es Konflikte gibt im Fußball, die ja manchmal auch gar nicht am Spieltag selber stattfinden und häufig im Verborgenen stattfinden, aber häufig dann wiederum auch nicht. Darüber hinaus gibt es ja auch einige Portale, die dann, ich sag mal, in den sozialen Medien immer auch dazu beitragen, dass dann, ich sag mal, über solche Vorkommnisse berichtet wird. Genau, es ist, glaube ich, nichtsdestotrotz wichtig zu sagen, dass der CIS-Bericht, also der Jahresbericht der zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze, die Zahlen im Bereich oder ein Anstieg im Bereich der Fangewalt nicht widerspiegelt. Und ich glaube, der CIS-Bericht, den es da gibt, ist mit Sicherheit das einzige Dokument, ja, der Zahlen liefert in dem Bereich und somit auch eine Diskussionsgrundlage erstmal bietet. Und was ich noch spannend finde an dem CIS-Bericht, der letzte ist 2023 im Herbst veröffentlicht worden, dass der Bezug nimmt auf die 2019er Saison. Das war die letzte Saison, die komplett ohne Corona zu Ende gespielt worden ist. Und da sagt der Bericht auf jeden Fall aus, dass es keinen Anstieg von Gewalt im Fußball gibt, zumindest strafrechtlich verbriefter Gewalt. Und ich glaube, da muss man dann vielleicht auch aufpassen, dass man nicht immer den Medien oder populistischen Innenministern auf den Leim geht, die dann, ich sag mal, für irgendwelche Maßnahmen Veränderungen fordern. Jetzt gerade tut sich, glaube ich, auch viel bezüglich der anstehenden Euro. Wenn ich da mit Polizeibeamten mal gesprochen habe, da gab es kürzlich so ein Format in Frankfurt, welches über die DFL organisiert worden ist, Regionalkonferenzen. Da hatte man mal die Möglichkeit, mit verschiedenen ja, Funktionsträgern von anderen Institutionen in den Austausch zu kommen. Und da deckt sich dann irgendwie die Diskussion nicht mit der Wahrnehmung, die vielleicht durch ja, so Portale wie auch die Bild-Zeitung noch befeuert werden. Denn da ist eindeutig ausgesagt worden, dass die größte Gefahr ja, für die Fußball-Europameisterschaft nicht von randalierenden Fußballfans ausgeht, sondern da hat man eher Angst, dass die Spiele ja, möglicherweise als Ziele für extremistische oder terroristische Anschläge vielleicht in Frage kommen würden.
Ja.
Und wenn jetzt der ganze Sicherheitsapparat hochgefahren wird, dann muss man, glaube ich, auch, das ist eine Aufgabe von sozialpädagogischer Fernprojektarbeit, immer auch nochmal daran erinnern, dass diese Zahlen eben ja nicht gestiegen sind und dann eben auch das, also ja, dieses Narrativ nicht bedienen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Vorfälle, die auch gravierend sind. Und ich glaube auch durch das Sendungsbewusstsein von einigen Leuten, die vielleicht auch aus den gewaltbereiten Teilen vom Fußball-Fanszene kommen, schafft man es natürlich immer wieder Informationen auch in eine Öffentlichkeit, in die sozialen Medien. Und das suggeriert dann vielleicht ein Bild, ja, was dann vielleicht in der Praxis doch anders ist. Nichtsdestotrotz muss man auch auf jeden Fall sagen, dass es auch schon Zeiten gab im deutschen Fußball, wo ich sagen würde, da war die Gewalt komplett aus dem Stadion raus. Es gibt jetzt aber auch in der jüngsten Vergangenheit einige Ereignisse, wo man sagt, okay, also Kameraüberwachung und Strafverfolgung hält einige Leute scheinbar auch nicht davor ab, ja, Gewalt trotzdem auch wieder im Stadion stattfinden zu lassen. Also es ist eine große Gemengelage, die wir da zu bearbeiten haben. Aber da muss man, glaube ich, immer auch ganz genau drauf gucken, was sind das eigentlich für Prozesse, was sind das für Dynamiken, und dann auch natürlich zu gucken, was können wir da als sozialpädagogische Fanprojekte für einen Input anbieten. Und du hast ja gerade unser Alter angesprochen oder unsere persönlichen Fanbiografien. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man diesen jungen Männern, die ja, glaube ich, da für diese Verhaltensweisen häufig in Frage kommen, dass man denen Angebote macht, ja eben auch anders erfolgreich zu sein. Also gerade auch die aktiven Fußballfans bieten da ja viele Potenziale. Man muss sich ja nicht ausschließlich gewalttätig an irgendwelchen Konflikten beteiligen, um eine Sichtbarkeit zu erzeugen, sondern man kann ja auch kreativ sich einbringen, und da muss man auch darauf hinweisen, dass aktive Fußballfans, Ultraszenen da natürlich auch einen gewissen Mehrwert leisten im Bereich des Fantum, und wir sind absolut falsch beraten, wenn wir da ausschließlich den Sicherheitsbehörden auf den Leim gehen und da ausschließlich so eine Negativkultur oder das Bild einer Negativkultur zeichnen.
Das ist auf jeden Fall so. Und ganz kurz noch zwei Sachen zur Erläuterung. Die Regionalkonferenz, die du angesprochen hast, Kommunikation im Netzwerk Fußball mit dem Themenschwerpunkt eben für Prävention und Sicherheit. Da gab es bei der DFL auch einen Abschlussbericht eben über den Austausch, der da stattgefunden hat. Den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Und bevor jetzt Leute verwirrt sind von der Meldestelle CIS, da geht es natürlich nicht um CIS als Gegenstück zu Trans, also nicht CIS, sondern das ist ZIS, die Zentrale Informationsstelle. Den aktuellen Bericht packe ich ebenfalls in die Shownotes. Und dir, Patrick, auch zum Abschluss neben einem grundsätzlichen Dankeschön für deine Zeit und natürlich für deine Arbeit auch nochmal ein Dankeschön für den abschließenden Hinweis eben auf die bunte und kreative und sehr, sehr wertvolle Tätigkeit, die in Fanszenen passiert, die nämlich insgesamt gesellschaftlich immer noch leider viel zu wenig gesehen wird, auch wenn immer mehr Menschen auch im Journalismus, auch Leute wie zum Beispiel Felix Tamsud nenne ich da immer gerne, die positiven Elemente von Fanarbeit versuchen, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Da gibt es ja so eine gewisse Zurückhaltung in bestimmten Bereichen, sich auf die Idee einzulassen, dass Fantum sehr, sehr viele positive Seiten hat. Deswegen umso wichtiger, die immer noch mit zu betonen hier. Vielen, vielen Dank, Patrick.
Sehr gerne.
Wunderbar, dann haben wir für heute It's a Wrap, wie das so schön heißt. Und ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei euch, ihr lieben ZuhörerInnen, für die wie immer liebevolle Begleitung dieses Podcasts. Ihr erreicht mich weiter unter wortpiratin@marapfeiffer.de für Rückmeldungen, Kritik, Lob, Wünsche, mit wem wir hier mal sprechen sollen. Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast nicht nur in persönlichen Nachrichten an mich, was schon ganz, ganz toll ist, sondern sehr, sehr gerne auch auf der Plattform eures Vertrauens mit einer kleinen Rezension oder Sternchen verseht. Das hilft dem nischigen Podcast im Bereich Fußball auf jeden Fall auch zu mehr Sichtbarkeit, was wiederum mich freut. Ganz lieben Dank, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!